fix it.
Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel.
Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Bei uns dreht sich heute in der ersten Stunde Stoffwechsel wieder alles um die Berlinale. Unser Kollege Daniel ist vor Ort und stellt euch drei Filme vor. Einmal Loose, dann noch O Prosecco und Notes on an Appearance. Die Filme sind aus der Sektion Perspektive Deutsches Kino, Panorama Dokumente und Forum der jungen Filme. Auch unser Kollege Chris ist gerade auf der Berlinale und er wird euch auch noch ein paar Filme vorstellen. Und jetzt geht's weiter mit der Berlinale. Unser Kollege Daniel ist gerade vor Ort und er wird euch jetzt drei Filme vorstellen. Einmal Loose aus der Sektion Perspektive Deutsches Kino, dann O Prosecco aus der Sektion Panorama Dokumente und Notes on an Appearance aus der Sektion Forum des jungen Films.
Von den 68. Berliner Filmfestspielen von Daniel. Am Mittwoch bereits hatte in der Reihe Perspektive Deutsches Kino der Film Loose seine Premiere. Ein unheimlicher Mystery-Thriller mit Elementen von Horror, Erotik und Science-Fiction. Loose, eine junge Taxifahrerin, schleppt sich durch die erleuchtete Tür einer heruntergekommenen Polizeidienststelle. Ein Dämon ist ihr auf den Fersen, fest entschlossen, mit seiner Geliebten vereint zu sein. Mehrmals wechselt er den Körper, bis er im Körper des Psychologen Dr. Rossini in der Lage ist, in ihre Nähe zu gelangen. Die Geschichte wird auf mehreren Erzählebenen geschildert. Dies wird durch voneinander abweichende Ton- und Bildspuren realisiert. So zum Beispiel in der eindrucksvollen Szene, in der der Psychologe Rossini das Mädchen Luz in Hypnose versetzt. Das Wesen des Dämons bleibt ein Rätsel. Zu einem bestimmten Zeitpunkt fällt der Schlüsselsatz: Es begann mit seiner Erfindung. Die Uneindeutigkeit dieser Aussage macht für die Spannung einen großen Reiz aus. Wurde der Dämon erfunden oder ist der Dämon der Erfinder? Wir erfahren nichts weiteres über die Ursprünge des Bösen, nur dass der Dämon am Schluss vereint ist mit dem Mädchen Luz, dem Objekt seiner Begierde. Ein verzweifelter Schrei am Telefon, man dürfe Luz nicht hinauslassen aus dem Polizeigebäude in die Freiheit, verhallt ungehört. Gelegentlich gerät Luz allzu trashig, mit Schauereffekten aller komplett schwarzen Augen der Verteufelten, aber vielleicht ist das bei diesem Genre ja ein durchaus angemessenes Qualitätsniveau. In der Sektion Panorama Dokumente lief gestern der Film O Prosecco, der Prozess, aus Brasilien, Regie Maria Ramos. Ein gelungener Themenabend auf Arte könnte uns bevorstehen zum Thema Korruption in der brasilianischen Regierung. Aber zunächst ist es noch ein gelungener Festivalbeitrag. Ein wahres Justizdrama mit großer Fallhöhe. Die Amtsenthebung der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff. Ein Blick hinter die Kulissen des Prozesses, von den Strategien der Verteidigung bis zu den Tränen der Anklage beim Plädoyer. Die Gesetzeslage ist vertrackt und schon bald wird klar, dass der Untersuchungsausschuss sein Urteil schon vor Beginn der Untersuchung gefällt hat. Die Frage ist, ob einige der Dokumentaraufnahmen vielleicht etwas gekürzt hätten werden müssen, aber vielleicht war es doch nötig, die abschließenden Plädoyers in voller Länge zu hören. Ein trauriger Moment in Brasiliens Geschichte, vor allem im Hinblick auf die nachfolgende jetzige Regierung, die noch viel korrupter ist. Gut, dass dies nun alles dokumentiert ist. Am Mittwoch lief im Forum des jungen Films der Film Notes on an Appearance aus den USA von Ricky D'Ambrose. Eines Tages taucht David nicht mehr auf. Seine Freunde suchen ihn in Brooklyn. Vor seinem Verschwinden katalogisierte er den Nachlass eines dubiosen Philosophen, der umstritten war wegen seiner radikalen Ansichten und Gedanken. Das Verschwinden Davids hinterlässt auch eine Lücke in der Erzählstruktur, die nicht mehr aufgefüllt wird. Es ist faszinierend mit anzusehen, wie statt einer Handlung eine Leere ins Bild tritt. Aufnahmen von Straßenkarten, Nahaufnahmen aus der Schräge auf eine Kaffeetasse herab im Café, spärlichste Aufzeichnungen aus Davids Ausgabenbuch, Diskussionen zwischen Studenten um akademische Probleme irrelevanter Natur, der Freund Davids, der plötzlich unerklärlicherweise in Tränen ausbricht. Hat er mehr mit dem Verschwinden zu tun, als er bislang wahrhaben wollte? Notes on an Appearance ist ein kleiner, faszinierender Film, der uns zwei Geschichten erzählt, von denen wir die eine nicht zu sehen bekommen. Und das war's für heute von der Berlinale. Wir hören uns am Montag wieder mit einem Rückblick auf die gesamte Berlinale.
Bei uns geht's jetzt weiter mit der Berlinale. Unser Kollege Chris ist ebenfalls vor Ort und der schildert euch jetzt mal ein bisschen die Eindrücke.
Immer in der Schweiz bleiben, sondern sie wird schon nach gut zwei Jahren, wenn sie eigentlich wieder gut geht und sie gesund ist und so den Krieg vor Ort vergessen hat, da wird sie dann wieder abgeschoben. Also nach dem Motto, es dürfen keine zu engen Bindungen zu den Geflüchteten entstehen. Deswegen müssen die Kinder zurück und wir bekommen dann den Briefverkehr von damals mit, wie also dann das junge Mädchen zurückschreibt, wie es ihr da geht, dass es nichts zu essen gibt, dass es kalt ist, weil einfach die Fenster kaputt sind durch die Bomben und durch den Krieg und dass es eine schwierige Situation vor Ort ist, aber dass sie sie alle lieb grüßt etc. und könnt ihr mir bitte meine Zahnbürste nachschicken etc. Wir verfolgen auch die Geschichte dieses Mädchens noch ein bisschen weiter, denn wir bekommen mit, dass sie irgendwann nicht mehr antworten kann, weil sie nämlich dort, wo sie ist, wo sie hin wieder abgeschoben wurde, in ihr Zuhause erkrankt, es dort keine medizinische Hilfe gibt und sie tatsächlich irgendwann stirbt. Eldorado ist ein Film, der hier auf der Berlinale außer Konkurrenz gezeigt wird. Das heißt, er ist nicht im Wettbewerb um die goldenen und silbernen Bären. Der Regisseur Markus Imhof war da und hat hier auch zwei seiner Protagonisten aus dem Film mitgebracht. Nochmal so ein bisschen in den Vordergrund gestellt, wie wichtig es ist, mit den Geflüchteten zu arbeiten, wie absurd die Situation ist. Er begleitet auch dann eben Flüchtlinge im Film in der Schweiz heute und zeigt deren Situation, wie fast aussichtslos es ist, in der Schweiz tatsächlich Asyl zu bekommen oder da bleiben zu dürfen. Es wird dann auch einer abgeschoben in die Schweiz. Diesen Weg begleitet er auch. Der kommt dann wieder zurück in das Land und sagt, mit dem Geld, das er jetzt in der Schweiz bekommen hat, würde sich vor Ort zwei Kühe kaufen. Man sieht dann so am Ende des Films eben ein Bild von ihm mit den zwei Kühen und der Kommentar dann eingesprochen von Markus Imhof, dass in der Zeit, wo er sich die zwei Kühe gekauft hat, die EU ein Abkommen mit dem Land geschlossen hat, dass eben die EU-Milch dort billiger verkauft werden kann als quasi die Milch, die er mit seinen Kühen bekommt und damit schließt sich der Kreislauf wieder. Eldorado heißt der Film, außer Konkurrenz im Wettbewerb der Berlinale und er wird auch noch ein paar Mal gezeigt.
So, da hat jetzt gerade der Anfang vom Beitrag gefehlt. Wir zeigen ihn euch jetzt nochmal.
Hallo vom Tag 9 der Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Heute gibt es schon einige Preise, die verliehen werden hier, bevor dann morgen die goldenen und silbernen Bären und alle übrigen Preise auf dem Festival vergeben werden. Ich glaube, der einzige Preis, der als letztes vergeben wird, ist der Publikumspreis. Aber da gibt es ja auch noch ein paar Filme, die anstehen. Mein erster Blick heute gilt einem Wettbewerbsfilm. Der Film läuft außer Konkurrenz oder lief außer Konkurrenz. Eldorado heißt er, stammt von Markus Imhof und ist eine dokumentarische Form. Das heißt also, es ist ein Dokumentarfilm, aber nicht nur dokumentarisch, sondern er bringt auch seine persönliche Geschichte mit in den Film rein. Seine persönliche Geschichte als Schweizer ist die, dass er als Kind mit seiner Familie einen Flüchtling aufnimmt, ein junges Flüchtlingsmädchen aus Italien, das Ganze während des Zweiten Weltkrieges, während der Vater an der Grenze ist, als Soldat unterwegs ist. Und diese Geschichte wird im Laufe des Films auch erzählt bis zum Ende und spielt auch eine ganz wichtige Rolle für seinen aktuellen Film, denn die Dokumentation dreht sich und zieht dann entsprechend auch die Parallelen und die Schlüsse zur heutigen Flüchtlingssituation. Das heißt, er ist unterwegs auf einem italienischen Schiff, das im Mittelmeer unterwegs ist, um Flüchtlinge aufzunehmen. Das war noch so die erste Mission, dort Flüchtlinge aufnehmen, zu retten, die entweder schon gekentert sind oder eben auch deren Boote hier aufzubringen, damit sie die Flüchtlinge an Bord nehmen können, damit sie ihnen helfen können, sie untersuchen können, sie nach Italien bringen können etc. Diesen Weg folgte auch so eine Zeit lang. Also wir sind bei dem Marineschiff unterwegs. Wir sehen auf der einen Seite natürlich, wie sie im Einsatz sind. Wir sehen hautnah, wie sie die Flüchtlinge aus den Booten holen, wie denen geholfen wird, medizinische Versorgung und anderes mehr, wie sie auch verpflegt werden. Und wir bekommen so einen ganz kleinen Ausschnitt mit von der Geschichte der Flüchtlinge, die so kurz das eine oder andere sagen, soweit sie nicht zu erschöpft dazu sind etc. Auf der anderen Seite sehen wir auch die Soldaten, Soldatinnen, die auf dem Schiff stationiert sind von der Marine und die ihren täglichen Job eben in dem Moment darin sehen, dass sie diesen Flüchtlingen helfen, dass sie die also unterstützen, nach Italien bringen und fühlen sich dabei auch ganz okay, auch wenn es ein super anstrengender Tag ist und sie versuchen eben so gut es geht, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Das Ganze verändert sich dann auch, also die Dokumentation geht weiter darüber hinaus und diese Mission, die dann irgendwann die Marine bekommt, das ist dann schon das Fazit eigentlich des Films am Ende, ist die Flüchtlinge davon abzuhalten, über die EU-Grenze, übers Mittelmeer zu kommen, sondern die gleich an die Marine oder an die Küstenwache in Libyen abzugeben, dort an eine der Kriegsfraktionen. Da werden die dann inhaftiert, da werden die dann teilweise als Sklaven verkauft etc. Und das wissen die Leute, die da an Bord sind und das ist dann ihr neuer Job. Natürlich das Ganze abgesegnet von der EU etc. Er verfolgt die Wege der Flüchtlinge aber auch weiter, das heißt, er geht mit ihnen nach Italien. Wir sehen sie dort beim Tomatenpflücken, er ist da mit einem Gewerkschafter unterwegs, schafft es, in so ein illegales Flüchtlingscamp reinzukommen, das von der Mafia betrieben wird, ist mit einem Gewerkschafter, wie gesagt, unterwegs, der versucht, dass die Flüchtlinge sich dort auch organisieren, tatsächlich auch immer ihr Geld bekommen etc. Und ja, vielleicht darüber hinaus über das, was sie hier eben mit dem Tomatenpflücken verdienen, hier sich ein Leben schaffen können in Italien oder in Europa. Und dabei wird auch so diese absurde Geschichte eben erzählt, während die Kamera über die Felder schwenkt, die geerntet werden von den Geflüchteten, wird dann so erzählt, dass es eben diese Handelsabkommen mit den Ländern gibt, aus denen die Menschen geflohen sind. Und in diese Länder werden dann zum Teil die Tomaten, die sie da gepflückt haben, wieder exportiert. Also dieses Absurde und der Gewerkschafter sagt dann auch, ja, das ist so eben so eine mafiöse Struktur und es ist eine absolute Absurdität, was da eigentlich in der Realität passiert. Auf der anderen Seite verfolgt eben der Regisseur Markus Imhof auch die Geschichte von der jungen Geflüchteten. Auch ihre Geschichte wird erzählt, denn sie darf nicht für immer in der Schweiz bleiben, sondern sie wird schon nach gut 2 Jahren, wenn sie eigentlich wieder gut geht und sie gesund ist und so den Krieg vor Ort vergessen hat, da wird sie dann wieder abgeschoben. Also nach dem Motto, es dürfen keine zu engen Bindungen zu den Geflüchteten entstehen. Deswegen müssen die Kinder zurück und wir bekommen dann den Briefverkehr von damals mit, wie also dann das junge Mädchen zurückschreibt, wie es ihr da geht, dass es nichts zu essen gibt, dass es kalt ist, weil einfach die Fenster kaputt sind durch die Bomben und durch den Krieg und dass es eine schwierige Situation vor Ort ist, aber dass sie sie alle lieb grüßt etc. und könnt ihr mir bitte meine Zahnbürste nachschicken etc. Wir verfolgen auch die Geschichte dieses Mädchens noch ein bisschen weiter, denn wir bekommen mit, dass sie irgendwann nicht mehr antworten kann, weil sie nämlich dort, wo sie ist, wo sie hin wieder abgeschoben wurde, in ihr Zuhause erkrankt, dass dort keine medizinische Hilfe gibt und sie tatsächlich irgendwann stirbt. Eldorado ist ein Film, der hier auf der Berlinale außer Konkurrenz gezeigt wird. Das heißt, er ist nicht im Wettbewerb um die goldenen und silbernen Bären. Der Regisseur Markus Imhof war da und hat hier auch zwei seiner Protagonisten aus dem Film mitgebracht. Nochmal so ein bisschen in den Vordergrund gestellt, wie wichtig es ist, mit den Geflüchteten zu arbeiten, wie absurd die Situation ist. Er begleitet auch dann eben Flüchtlinge im Film in der Schweiz heute und zeigt deren Situation, wie fast aussichtslos es ist, in der Schweiz tatsächlich Asyl zu bekommen oder da bleiben zu dürfen. Es wird dann auch einer abgeschoben in die Schweiz. Diesen Weg begleitet er auch. Der kommt dann wieder zurück in das Land und sagt, mit dem Geld, das er jetzt in der Schweiz bekommen hat, würde sich vor Ort zwei Kühe kaufen. Man sieht dann so am Ende des Films eben ein Bild von ihm mit den zwei Kühen und der Kommentar dann eingesprochen von Markus Imhof, dass in der Zeit, wo er sich die zwei Kühe gekauft hat, die EU ein Abkommen mit dem Land geschlossen hat, dass eben die EU-Milch dort billiger verkauft werden kann als quasi die Milch, die er mit seinen Kühen bekommt, und damit schließt sich der Kreislauf wieder. Eldorado heißt der Film, außer Konkurrenz im Wettbewerb der Berlinale, und er wird auch noch ein paar Mal gezeigt.
Das war unser Kollege Chris, der euch etwas über den Film Eldorado auf der Berlinale erzählt hat.
Vom internationalen Wettbewerb gehe ich mal in das Forum und dort zum Film La Casa Lobo. Das Wolfshaus, das Haus des Wolfes, das sind zwei Regisseure aus Argentinien, die den Film gemacht haben. Er ist in Spanisch und in deutscher Sprache, der Film. Hat damit zu tun, dass es um eine Geschichte von einem Mädchen geht, das aus der Colonia Dignidad flieht. Die sucht Zuflucht in einem Haus im Wald und ihr Refugium ist was ganz Besonderes, denn es ist eigentlich das Haus des Wolfes und es gibt da zwei kleine Schweinchen, die sich in Menschen verwandeln, um die sie sich kümmern muss. Das Ganze ist natürlich eine erfundene Geschichte, wie die beiden Regisseure auch nach dem Film erklärt haben. Sie wollten sich einfach mit dieser Colonia Dignidad beschäftigen und das Ganze in Form zum einen dieser Geschichte und eines Animationsfilms. Es ist der abgefahrenste Animationsfilm, den ich bisher auf der Berlinale gesehen habe. Das ist diese Stop-Motion-Technik, die sie verwendet haben. Das heißt also, jede Szene wird fotografiert und extra eingerichtet. Jede Bewegung im Film muss eingerichtet werden. Man ist also für eine Kamerabewegung durch einen Raum gerne mal eine Woche lang unterwegs oder einige Tage, damit man das auf Film bannen kann, beziehungsweise dann digital aufnehmen kann. Die beiden Filmemacher haben sich jetzt auch nicht normale Puppen rausgesucht aus Knete oder sonst was, sondern haben ganz unterschiedliche Materialien verwendet und für jede Einstellung die Kamera mitbewegt. Also die Kamera bewegt sich mit durch den Raum. Sie lässt also nicht nur die Figuren sich bewegen, sondern hat immer eine neue Perspektive, die sie einnimmt für jeden einzelnen Schritt im Film. Es ist faszinierend vom Optischen her. Und das Haus, das verwendet wurde, ist tatsächlich ein Haus. Sie haben mit allem gearbeitet, was sie in diesem Haus gefunden haben. Mit Tischen, die sich zerlegen und wieder zusammensetzen oder die nächste Szene ergeben. Die Figuren selber bestehen aus Klebestreifen, aus Klebebändern und verändern sich auch dementsprechend wieder. Zwischendurch werden sie aus Teig gemacht, haben dann wieder eine ganz andere Form, um diese Geschichte weiter nach vorne zu bringen und auf faszinierende Art und Weise zu erzählen. Auch die Wände verändern sich ständig, die Schatten streichen über die Wände, geben dem Haus ein neues Bild. Bilder bewegen sich und verändern sich und die Kamera folgt dem Ganzen auf eine wirklich absolut tolle Art und Weise. La Casa Lobo ist unglaublich sehenswert, allein schon als Animationsfilm. Und auf der anderen Seite erzählt der Film natürlich auch die Geschichte dieser Grausamkeit, der Colonia Dignidad, warum das Mädchen geflohen ist, baut am Anfang so als Intro, als Prolog eine Geschichte ein, was da passiert in dieser Colonia Dignidad, die sozusagen sich als Amish People in Anführungszeichen darstellen, die also Landwirtschaft betreiben und alles irgendwie so ohne große Technik auskommen, das Land urbar machen und Familie steht im Vordergrund und so weiter. Und hinterher hat man dann eben alles rausgekriegt von Folterzentrum, sexueller Missbrauch etc., was in der Colonia Dignidad stattgefunden hat. Und es ist auch bis heute, wie die Filmemacher meinten, schwer, das Ganze richtig nachzuvollziehen, weil immer noch vieles verdeckt wird und auch das ganze Filmmaterial, das damals da gedreht wurde, ist unter Verschluss, beziehungsweise man kommt nur unglaublich schwer dran. Und deswegen haben sie sich eben ihre eigene Geschichte überlegt, um die zu erzählen. La Casa Lobo zu sehen hier noch im Forum auf der Berlinale, absolut empfehlenswert. Vom Forum komme ich jetzt gleich zu Generation. Da gibt es ja heute bei 14 Plus schon die Preisverleihung, aber ich gucke mal auf die Kinderfilme. Ich sitze ja gerade hier schon da, wo heute Abend der Gläserne Bär verliehen wird von der Jugendjury und wo es die Preise der internationalen Jury gibt, Geldpreise. Und hier tauchen auch schon die ersten Kinder für die nächsten Filme auf. Und ich habe gleich noch ein Interview mit der Kinderjury. Die Jugendjury habt ihr ja schon gehört hier im Interview. Und ich hatte hier die Gelegenheit im Haus, den Film Sekala Niskala zu sehen. Ein Film, der in indonesischer Sprache ist und der auf Bali gedreht wurde. Er beschäftigt sich mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, also mit der Geisterwelt und der realen Welt. Und das Ganze aus der Sicht von zwei Kindern. Es sind Zwillinge. Der Junge ist krank und hat Krebs, er hat einen Gehirntumor und kommt im Laufe der Geschichte ins Krankenhaus. Also man sieht auch die Verzweiflung der Eltern etc. Aber es wird vor allem aus der Perspektive seiner Schwester und aus seiner Perspektive erzählt die Geschichte, denn die Geisterwelt, diese unsichtbare Welt spielt eine wichtige Rolle und während er eigentlich schon im Krankenhausbett liegt und sich nicht mehr bewegen kann, spricht sie mit ihm und spielt mit ihm, sie spielen Hahnenkämpfe nach in bunten Kostümen etc. Sie verwandelt sich irgendwann in einen Affen, eben auch so kostümmäßig und turnt auch mehr oder weniger wütend durch das Krankenzimmer, weil sie nichts an der Situation ihres Bruders ändern kann. Und eben ihm nicht in die unsichtbare Welt folgen kann. Der Film ist optisch sehr spannend, weil er eben viele Elemente einbaut aus dieser Geisterwelt, aber jetzt nicht so, dass sie gut beleuchtet sind, sondern es spielt viel im Zwielicht, es spielt viel in der Dunkelheit. Viele Kinder machen diese Tanzszenen und symbolisieren eben diese Geisterwelt, in der sie unterwegs sind, während das Mädchen eben in der realen Welt noch ist. Die Geschichte selber ist natürlich eine traurige und auch eine heftige, denn wir begleiten ja die Geschichte. Am Anfang sehen wir noch den Jungen ganz normal mit seiner Schwester spielen. Sie sind so auf dem Land unterwegs. Es ist eine Farm außenrum, ein bisschen Landwirtschaft etc. Und dann spielt immer mehr im Krankenhaus, wo auch die Eltern und sie übernachten dürfen, um dann noch Kontakt zu haben zum Bruder. Allerdings hat die Schwester auch ein bisschen Angst davor, in dieses Krankenzimmer eigentlich reinzugehen. Es ist ihr dann viel lieber, wenn sie ihren Bruder in der Geisterwelt mitbekommt und wenn sie ihn in ihrer vielleicht auch Vorstellungswelt sieht, wie er Schattenspiele am Mond macht und eine Geschichte erzählt, von der sie gerne den Schluss wüsste, aber den er ihr nicht mehr verraten kann. Sekala Niskala ist ein Film, der hier noch läuft auf dem Festival und die Regisseurin war zusammen mit ihrer Choreografin und den beiden jungen Hauptdarstellern auch im Kino da. Es ist immer spannend, wenn man das mitbekommt, was für Fragen auch das Berliner Kinderpublikum an die Darstellerinnen und an die Darsteller hat und natürlich auch an die Regie oder an die Choreografin in dem Fall. Auch dieser Film wird natürlich bewertet von der Kinderjury und von der internationalen Jury. Die Preise dafür gibt es dann am morgigen Samstag. Da gibt es dann die Gläsernen Bären, wie heute Abend schon bei der Jugendjury. Und ich muss ja immer sagen, die Gläsernen Bären finde ich tatsächlich wesentlich hübscher als die Goldenen Bären und die Silbernen Bären der Berlinale. Auch in der Generation 14 Plus habe ich noch ein paar spannende Filme gesehen, aber vielleicht gibt es da dann am Montag eine Zusammenfassung. Ich sage nur High Fantasy, ein Film, der hier in Südafrika spielt, eine Gruppe junger Leute, die auf irgendeine Art und Weise auf dem Land unterwegs sind und dann plötzlich in anderen Körpern sich befinden, nämlich in die entsprechend von ihren Freundinnen oder Freunden. Oder Kissing Candice, eine Produktion aus Irland, die absolut abgefahren ist, sich mit einer jungen Frau, mit der Candice beschäftigt, die hier in ihrem Heimatort unterwegs ist und immer wieder epileptische Anfälle halt, aber auch so kleine Zukunftsvisionen etc. Und dann noch über ihren Vater, der Polizist ist, dann verwickelt wird in das eine oder andere Verbrechen. Aber mehr dazu, wie gesagt, dann am Montag, wenn Daniel Aldridge und ich mich nochmal zurückmelden. Aber mehr dazu dann nochmal am Montag, wenn ich mich dann mit meinem Kollegen Daniel Aldridge nochmal zurückmelde mit einem kurzen Rückblick auf die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die Berlinale, die am Wochenende zu Ende geht. Chris Beley für den Stoffwechsel aus Berlin.
So viel zu den Eindrücken von der Berlinale. Und jetzt hört ihr Gospel von A Tale of Golden Keys.